Danach du ein Faible für die unterschiedlichen Klangwelten elektronischer Musik hast, dann bist du hier bei diesem Podcast bei mir genau richtig. Herzlich willkommen beim Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern. Mein Name ist Manuela Krause und heute öffnen wir aufgrund der Distanzen, leider nicht in Echtzeit, dafür aber akustisch und mit diesen schönen digitalen Schnurzlern, die bei Online-Gesprächen entstehen, die Studiotür von Robert Babitsch.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis zu unserem Sponsor. Dieser Podcast wird unterstützt von Luit. Luit ist ein Mikrofonhersteller aus Österreich. Egal, ob du Audioanfänger oder Profi bist, Luit bietet Mikrofone für Studioaufnahmen, Live-Konzerte und Podcasting. Schau dich einfach mal auf ihrer Website um. www.luit-audio.com www.luit-audio.com
Seit den 90ern ist Robert Babitsch nun schon in der elektronischen Musikszene aktiv. Angefangen hat er als Live-Act auf den ersten Warehouse-Partys in Köln von Sascha und Riley alias Bleed und Triple R. Seitdem hat der 1973 im polnischen Niemodlin geborene Producer alle wichtigen Techno-Events bespielt. Von der Love Parade über die Mayday bis hin zu zahlreichen Festivals weltweit. Robert Babitsch gilt als einer der bekanntesten Vertreter des Acid Techno und er hat unter zahlreichen Pseudonymen wie zum Beispiel Rob Acid, Acid Warrior oder Department of Dance inzwischen über 1000 Stücke veröffentlicht. Und zwar auf sehr angesehenen Labels wie zum Beispiel Kompakt, Mill Plateau, Treibstoff oder auch Steve Bucks Audiomatik und natürlich auf seinen eigenen Labels Junk Food und Babitsch Style. Aufgelegt im klassischen Sinn hat Robert allerdings nie. Babitsch war und ist als Live-Performer bekannt, denn in jedem Set, was er spielt, verwendet er Synthesizer und Live-Equipment und, ganz wichtig, er improvisiert. Vor einigen Jahren nun hat der umtriebige Künstler seinen Lebensmittelpunkt von Köln nach Malta verlegt. Wie es dazu kam und was ihn sonst so antreibt, das und noch vieles mehr erfahrt ihr jetzt in dieser Ausgabe vom Schallwandler. Was ist deine Beziehung zu Malta? Also warum Malta?
Okay. Also Malta war nie wirklich geplant als Wohnort, muss ich sagen. Das Ganze war relativ spontan entschieden. Mhm. Naja, mir hat es hier halt schon gefallen und inzwischen liebe ich das hier auch, das Chaos plus die Ruhe und natürlich das Wetter und... Mhm. Ja, das Klima hier ist toll.
Hast du mal Urlaub gemacht und dann bist du praktisch dort geblieben, weil es dir so gut gefallen hat? Oder hast dir dann überlegt, da könnte man hingehen?
Nee,
oder?
Eigentlich, ich kenne Malta schon seit den frühen 90ern, weil ich hier schon, ich glaube, das erste Mal 1995 gespielt habe als Künstler. Aber die Story, wie ich hier hinkam, war eigentlich eher die, dass ich vor 2,5 Jahren meine Wohnung in Köln verloren habe, weil mein Vermieter das gesamte Gebäude in Büros umgewandelt hat. Und ich musste raus. Und wie das ist, wenn man halt ein Studio hat, ist das nicht so leicht, was zu finden, weil ich will ja niemanden ärgern mit der Musik. Und es war total schwer, und irgendwas Bezahlbares zu finden. Und das Einzige, was wirklich toll war, war dann total weit außerhalb von Köln. Mhm. Aber da war das Internet dann super scheiße.
Okay.
Und ich hab hier einen guten Freund lebend in Malta, einen anderen Künstler, Guy J. Mhm. Und ich habe ihm damals mein Leid kundgetan und der meinte, hey, dann komm ich doch mal besuchen und dann machst du ein paar Tage irgendwie Pause und lass dich nicht so stressen. dann hatte ich ein paar Tage so frei und habe einen Flug gebucht, bin hin und er hat, weil er ja meine Situation kannte, ohne das eigentlich mit mir abzusprechen vorher, Wohnungsbesichtigung klargemacht.
Echt, das ist sehr cool. Das sind mal richtig gute Freunde, oder?
Cool. Genau. Und am ersten Tag, als ich dann hier war, ich war total perplex, fand aber auch alles echt scheiße. Also die ersten Wohnungen waren alle also Malta hat den Norden und den Süden. Und der Norden ist sozusagen der moderne Teil und total zugebaut und total voll. Ich fand es schrecklich.
Okay.
Und am Abend habe ich denen dann gesagt, nee, also du, das ist toll von dir und so, aber mir gefällt das hier überhaupt gar nicht. Und dann hat er aber dann mit einem anderen Makler, dann haben die das besprochen und dann meinte einer, hey, ich hab da was, lass uns doch morgen früh mal noch eine Sache probieren. Und das war ganz im Süden von Malta. Und naja, wir kamen hier hin und hier ist dann wirklich auch nichts. Also das Haus, wo ich jetzt lebe, ist halt nur umgeben von Feldern und keine Nachbarn und niemand, den ich stören könnte. Ja, ich kam hier rein und irgendwie nach 10 Minuten hatte ich bereits das Gefühl, dass sich das anfühlte wie zu Hause.
Das kenne ich, das ist toll.
Das war ganz, 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 ganz so wie so ein Blitz. Mhm. Und ja, dann irgendwie nach einer Stunde meinte ich so, okay, ich mache das. Mhm. Ich ziehe einfach in ein anderes Land.
Cool. Ja, toll. Aber ich meine, das hat man ja auch nicht so oft, dieses Gefühl, ne? Wenn du in Räumen bist, dass man sich da sofort zu Hause fühlt. Das ist irgendwie, da muss man ja fast zuschlagen. Also.
Genau, eben. Ich bin ja hier hingekommen, ohne auch nur die geringste Idee, dass ich hier mal leben werde. Und überhaupt war ich eigentlich nie so der Meerestyp und so. Naja, aber es hat sich halt geändert.
Ja, okay. Ist es weit von dir bis zum Meer, oder?
Ich kann das Meer sehen von meiner Terrasse aus. Also,
das ist ja toll. Okay. Das ist zum Arbeiten natürlich auch cool.
Ja.
Dann lass uns von Malta und vom Meer und von jetzt 2020 mal ganz weit zurückspringen. Und zwar bist du ja in Polen aufgewachsen oder auch geboren und hast ja zumindest eine Kindheit noch dort verbracht. Hast du da noch irgendwelche Erinnerungen an die Zeit oder ist es zu weit weg?
Ich habe natürlich Erinnerungen so ein bisschen, weil ich komme aus einem ganz klitzekleinen Dorf, was eigentlich nur eine Straße ist und ein paar Häuser. ich bin so ein Bauernkind, also so ein Bauernhofskind.
Dann ist es eigentlich jetzt in Malta ja fast ähnlich, oder?
So, ja, irgendwo. Und ein bisschen die Erinnerung halt richtig Selbstversorger mit eigenem Hof und Garten und Feld und Tieren und allem drum und dran.
Toll.
Und und dann bin ich schon mit 6 nach Deutschland gekommen und konnte kein Wort Deutsch sprechen. Was erstmal, also offiziell bin ich ja, wie nennt sich das, Aussiedler irgendwie? Ne, das war das Wort und wir sind, bin dann in einem Aussiedlerwohnheim groß geworden. Und ja, also so sehr, sehr einfache Verhältnisse. Mhm. Ja, und letztendlich hat meine Familie nie verstanden, wieso der Sohn irgendwas mit Kunst zu tun haben könnte.
Okay, also das war jetzt nicht sowas, was in eurer Familie schon präsent war. Also ist nicht so, dass da musiziert wurde oder...
Gar nicht.
Okay.
Leider nicht.
Nee. Okay.
Ich habe gar keinerlei Background in die Kunst oder in die Musik gehabt. Ich musste das für mich ganz alleine entdecken und auch durchsetzen.
Ja, aber auch toll. Und ich dachte gerade, boah, weil du sagst, du bist nach Deutschland gekommen und konntest auch die Sprache überhaupt nicht. Das ist natürlich irgendwie voll schwer, auch gerade wenn man, eigentlich ist ja die Zeit gewesen, wo man dann eingeschult wird, oder? So mit 6, 7?
Genau, ja, ich kam gerade direkt in die Grundschule. Daran kann ich mich sogar echt noch gut erinnern, weil ich wurde natürlich sehr gehänselt, weil ich nicht Deutsch konnte und dieses rollende R hatte. Und ja, ich war schon immer, also ich bin von der Statur her relativ groß, ich bin fast 2 Meter groß und war schon als kleiner Junge recht groß. Und dann war man irgendwie immer so auffällig.
Ja, okay.
Ja.
Also hast du es nicht so leicht gehabt irgendwie.
Ja, aber wahrscheinlich habe ich so gelernt, irgendwie auf mich zu hören dann letztendlich. Und auch das Elternhaus war jetzt natürlich dann eher alte Schule, also ne, das Kinder wurden natürlich geprügelt, wenn was war und so. Und
also ja, das kenne ich auch alles noch, alles so ein bisschen konservativer.
Genau.
Ne? Aber ich meine, trotz all der Widerstände oder manchmal, weiß ich auch nicht, vielleicht sind ja auch gerade diese Umstände und Widerstände, die einen da umgeben, letztendlich dann auch sozusagen ausschlaggebend dafür, dass man auch sich der Kunst zuwendet und darin dann Kraft schöpft und sich dadurch einfach so transzendiert und da hinaus bewegt aus der Welt, in der man da ist, ne? Auch durch den Schmerz oder so.
Ja, absolut sogar. Also ich habe die Kindheit, ich will ja jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, aber die Kindheit war schon hart und ich habe dann sehr spät im Erwachsenenalter das Ganze nochmal aufgearbeitet als in einer Therapie und so. Und irgendwie kam ich schon darauf, dass ich ja der geworden bin, der ich bin. Und diese kreative Energie, die wurde eben dadurch ja rausgeschält, weil ich einen Weg finden musste, mit dem Ganzen umzugehen. Also bin ich irgendwo auch, so schräg das auch klingt, irgendwie dankbar.
Nee, kann ich total nachvollziehen.
Dass ich das gefunden habe, die Musik. Oder die Musik mich.
Ja, oder sonst hättest du vielleicht auch einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ne? Vielleicht wärst du dann auch in die Landwirtschaft gegangen.
Ja,
was ja auch, also jetzt nicht, dass ich irgendwie, also nicht, dass ich das degradieren wollte. Also jeder Weg ist ja, es gibt ja keinen Weg, der richtig oder falsch oder besser ist als der andere. Aber sag ich mal, viele andere haben ja auch große Freude dadurch gehabt und haben es immer noch, dass du eben die musikalische Laufbahn eingeschlagen hast. Das ist schon super.
Okay.
Wenn man so in deinen Biografien nachliest, dann kann man ja, oder dann stößt man immer wieder drauf, dass du eigentlich, bevor du zur Musik gekommen bist, erstmal so ganz klassisch so ein totaler Computer-Nerd warst oder vielleicht auch immer noch bist, vermutlich. Aber irgendwo habe ich gelesen, dass du so damals sehr gern in das Innenleben deines Commodores abgetaucht bist. Und ich habe mich gefragt, was hast du da gesucht, beziehungsweise was hast du im Commodore gefunden?
Also das hat, glaube ich, damit zu tun, dass ich von klein auf, also soweit ich mich zurückerinnern kann, total fasziniert war von Science Fiction und von Zukunft und Robotern und Computern und alles. Das hat mich einfach unglaublich gepackt. Und das war auch, ich würde auch heute sogar sagen, einer der Schlüsselelemente, warum ich überhaupt Musiker geworden bin.
Hast du dann so Bücher gelesen oder wie bist du auf die Science Fiction gekommen?
Fernsehen und Comic und so. Aber ich hatte mit 9 Jahren zur Kommunion damals so einen Radiorekorder bekommen, also so ein Ghetto-Blaster-mäßig, ne? So. Und habe wirklich Musik auch sehr geliebt und immer Radio gehört. Wie ein Verrückter. Ich habe das Radio auch sogar abends mit ins Bett genommen. Und wenn ich schlafen gehen sollte, habe ich dann unter der Decke Musik gehört. Und eines Tages, und das war wohl wahrscheinlich ein Sonntag, weil ich habe festgestellt, dass es die Radiosendung Schwingungen war auf WDR, lief da experimentelle elektronische Musik. Und ich allerdings, ich dachte, ich habe mein Radio so komisch eingestellt, dass ich eine intergalaktische Kommunikation eingefangen habe. Und war total voller Angst und am Zittern. Und ich dachte, Mann.
Das ist ja toll.
Da ist ein großes Mutterschiff irgendwo und ich kann zuhören, was die miteinander sprechen. Und diese Klänge, die haben mich so tief berührt, dass ich heute behaupten würde, dass es wirklich eins der Schlüsselerlebnisse war, warum ich immer noch denke, dass immer noch so fühle, dass Klänge so einen direkten Weg in die Seele sind.
Das ist ja eine tolle Geschichte. Also du hast auch in dem Moment nicht gewusst, dass es diese Sendung ist. Das hast du später entdeckt.
Ich hatte keine Ahnung.
Also Sounds, wie du sie noch nie gehört hast vorher praktisch, oder? Also es klingt so
noch
als...
Noch nie zuvor gehört. Als so ein kleines
ist ja
Kind,
toll.
Was dann so experimentelle Elektronik gehört hat.
Und dann so, wow.
Genau.
Also du hast ja dann, als du dann angefangen hast, Musik zu machen, das erste war dann auch mit einem Commodore, oder?
Ja, ich habe meine ersten Experimente mit diesen Soundtrackern, die dann damals waren, wo man hatte irgendwie vier Spuren und man hatte ein paar Sekunden, die man samplen konnte. Ich habe auch niemals gedacht, dass ich jemals Musiker werde. Also ich dachte, ich werde wahrscheinlich nach dem Abitur Informatik studieren oder so.
Dann ist es zum Studium aber nicht mehr gekommen, oder?
Genau, das ist nicht mehr gekommen, weil in der Oberstufe schon bereits. Das Ding ist ja, dass Technomusik ja aufgetaucht ist. Das war ja also genau mit der Zeit, wo ich mich für das alles angefangen habe zu interessieren. 1990, 1991 war ja auch der Beginn der Technokultur in Deutschland zumindest. Also für mich, so wie ich das mitgekriegt habe.
Genau.
Naja, also die Story zu meinem ersten Release war ja dann auch so, also ich bin ausgegangen in die Clubs, die es damals, oder so illegale kleine Partys, und das war ja alles dunkel, schmutzig und voller Strobo und Nebel.
War das auch im Kölner Umfeld oder wo warst du
In
damals?
Köln, ja, natürlich in Köln, weil ich ja in Köln aufgewachsen bin. Und
Echt, dann haben wir uns vielleicht mal in Köln getroffen. Warst du auch auf diesen Cosmic Orgasm Partys und so, auf
ja,
diesen Warehouse Partys
und
von Sascha
ja,
und Riley?
genau.
Okay,
Bei
witzig.
Sascha und Riley hatte ich auch sogar meinen allerersten Live-Gig. Also Riley ist einer der Gründe, warum ich sogar Live-Act geworden bin. Also ich habe dann damals von einem, wenn der Name müsste ja dann auch was sagen, von einem Oliver
Ja,
Bonzio,
klar.
Hardlore, der hat mir damals angeboten, dass er mir mal für ein oder zwei Wochen eine 909, eine 303 und eine 606, also analoge Instrumente leiht. Und meint so, mach doch mal was damit.
Na cool.
Und ich hatte wirklich keinen blassen Schimmer. Also ich wusste ja noch nicht mal, was das war. Also eher so, dass ich, als ich dann rausgefunden habe, dass diese TB-303, das heilige Instrument, eigentlich nur so eine kleine Plastikkiste war, war ich total enttäuscht, weil
Echt
ich,
oh.
als ich das, also ich dachte früher, das muss ein Zimmerschrank von Synthesizer sein. Und naja, auf jeden Fall habe ich dann ganz viele Titel auf eine Kassette aufgenommen. Und dann habe ich genau diese Kassette, wo ich die Titel aufgenommen habe, weil ich eine Anzeige gesehen habe in der Zeitung damals, in einem Musikding. Junges Label sucht neue elektronische Musiker im Bereich Techno oder
Okay.
so. Da habe ich tatsächlich die einzigste Aufnahme, die ich überhaupt von den Titeln hatte, weil ja alles live gespielt war, dahin geschickt. Also ich hatte noch nicht mal eine Kopie dahin geschickt, sondern nur die Kassette. Das einzig Originale. Und ja, dann habe ich ein paar Tage später tatsächlich einen Anruf bekommen. So von wegen, boah, das ist fantastisch, wir werden das rausbringen und so. Und schick uns doch das Master. Und dann, ja,
Das habt ihr
du
doch
hast
schon.
das Master schon. Das habt ihr schon. Und ja, das war dann, in relativ kurzer Zeit hatte ich meine erste Vinylveröffentlichung und war total platt und ja, total verrückt. Und dann war das so, dass irgendwie 2 Monate oder 3 Monate später Riley sich mal bei mir gemeldet hat, weil ich auch mit ihm dann so einen leichten Kontakt hatte. Und er meinte, hey, deine Platte ist total super und wir haben heute eine Cosmic Orgasm Party, aber unser Live-Act aus Holland kann nicht kommen. Wir brauchen ganz dringend jemanden, der da spielen kann. Und ich so, ja klar, ich komme. Aber er meinte ich so, aber ich habe ein klitzekleines Problem. Und der so, ja, was denn? Ich habe gar keine eigenen Instrumente. Dann meinte er, hey, kein Problem, wir leihen uns einfach irgendwas zusammen. Und ja, ich bin dann dahin gefahren. Und dazu muss man auch sagen, dass ich zu der Zeit unglaubliche Menschenangst hatte und super schüchtern war und überhaupt so Nerd hoch 10. Naja, der hatte dann Instrumente organisiert, die ich aber zuvor noch nie in meinem Leben gesehen hatte. Also
Okay.
es waren komplett andere Sachen als die ich von Oliver hatte. War dann aber, ich war so drin, ich habe gesagt, ich mache das.
Echt, das ist ja cool.
Dann hatte ich 2 Stunden Zeit, das irgendwie zu kapieren, wie das funktioniert. Und habe dann irgendwas programmiert und habe dann tatsächlich eine ganze Stunde live gespielt.
Also einfach improvisiert dann, oder?
Komplett improvisiert. Wie gesagt, zu der Zeit hatte ich wirklich noch keine Ahnung. Aber ich hatte so unglaublichen
Das ist
Spaß,
ja cool.
dass also das Erlebnis war so tiefgehend, dass ich wusste, das möchtest du machen. Das ist, zum ersten Mal fühlst du dich selber so, wie du vielleicht bist. Also ich musste nichts vorspielen, ich musste nicht irgendwas so tun, als ob, um gemocht zu werden, sondern ich konnte einfach ich selbst sein. Ich konnte in meinem freakigen Dasein einfach so sein und das wurde gespiegelt von den Leuten, die mochten das auch. Ich musste mich nicht verstellen.
Ja, das ist total toll. Und was du eben gesagt hast, dass du eigentlich so eine Menschenangst hattest, ich dachte gerade, das ist ja auch das Tolle, wenn man eigentlich jetzt auch vor so vielen Leuten spielt, dass man irgendwie, da verschwindet ja so das Ich. Es ist ja was anderes, ob du jetzt als Gast da unten rumlaufen musst und dich mit allen möglichen Leuten unterhalten oder ob du irgendwie deine Show spielst und die tanzen, ne? Weil du ja irgendwie, man ist miteinander verbunden, aber eben auf einer anderen Ebene.
Das stimmt, aber also ich habe mich natürlich, ich wollte mich schon eher verstecken. Also
okay.
Es hat unglaublichen Spaß gemacht, zu spielen. Ja, eben. Und dazu gibt es aber auch so ein Ding, dass in den ersten Jahren kamen die Leute oft nach dem Gig zu mir und meinten, Robert, du machst so krass fantastische Musik, aber bitte lächel doch einmal. Ein glitzekleines Lächeln von dir, bitte. Und das habe ich mir dann zum Herzen genommen und dann jahrelang geübt. Zumindest mal in die Leute zu gucken und auch mal zu lächeln.
Okay,
naja, gut, jetzt 30 Jahre später ist das jetzt alles nicht mehr so ein Thema. Ich bin, glaube ich, selbstbewusst genug und weiß, was ich kann und habe meinen Spaß und alles ist gut. Aber damals war das was sehr Großes für mich. Und es hat mich auch sehr verletzt, wenn die Leute sagten so, hey, du lächelst nicht. Als wenn das so was ganz Wichtiges
genau,
wäre.
Also viel wichtiger ist ja, dass die Musik cool ist und wenn du konzentriert bist, irgendwie kannst du ja nicht noch gleichzeitig permanent ins Publikum grinsen.
Ja, eben, das ist es. Ich war hochkonzentriert immer. Und da habe ich ja immer noch.
Wo wir jetzt gerade so in dieser wilden Zeit in den 90ern sind, welche Rolle so in deiner Biografie oder in deiner künstlerischen Biografie spielte denn dann Sven Veth und das Omen?
Die Frankfurt-Achse war deswegen da, weil in Frankfurt waren die Labels oder das Label, was mich rausgebracht hat, released hat.
Ah, okay, die hatten die Anzeige geschaltet.
Ja.
Okay.
Und
was heute auch keiner mehr machen würde.
Ja, und dazu muss ich auch noch anmerken, dass der Typ, der mich damals sozusagen entdeckt hat, in Anführungsstrichen. Der hat mich dann häufig zu sich eingeladen nach Frankfurt oder besser gesagt Wiesbaden eigentlich lebte er. Mhm. Und der hatte schon ein richtiges Studio mit ganz vielen Instrumenten und der hat mich tatsächlich damals einfach eingeschlossen. Ich bin dann übers Wochenende gekommen. Er hat mich im Studio eingeschlossen und meinte, er kommt dann Sonntagabend
der
wieder.
Der hat sich eingesperrt?
Ja,
das ist ja krass. Wie, weil er wollte, dass du jetzt da was ablieferst oder was?
Ja, der wollte, dass ich halt meine Musik mache. Und ich fand das damals, ich hab mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Ich dachte, okay, weil ich war so glücklich, dass ich in einem Studio einfach so vor mich hin dödeln konnte. Und habe ohne Ende einfach Musik gemacht. Mhm. Und
zu essen hat er dir hoffentlich auch was hergestellt.
Hat er mir. Okay. Ja.
Gut.
Aber ja, verrückte Zeit.
Witzig.
Also es gab natürlich schon den Sound of Frankfurt, der mich schon beeinflusst hat. Und dann war halt sowas wie Pascal Feos und ja klar, Sven Veth. Und die Radiosendung, also die HR3 Clubnacht, die habe ich natürlich damals auch immer aufgesogen und gehört.
Mhm.
Oder soweit es ging halt. Und klar war ich auch stolz, als ich dann selbst als Rob Acid dann im Ohm spielen durfte, auch noch im alten Ohm. Also so in dem Originalding und auch weiß nicht, es war dann auch kurz danach mein erster Gig in Berlin und so, das war schon sehr aufregend. Also,
wo bist du in Berlin hier aufgetreten? Warst du im E-Werk oder?
Ja, später, aber mein allererster Gig in Berlin war ein Ort namens Café Moskau.
Ah, okay, das weiß ich, da habe ich gearbeitet. Okay, wir haben lauter so Stationen irgendwie eigentlich, wo man sich hätte treffen können, aber ich kann mich jetzt auch so, also jetzt an dich persönlich auch nicht erinnern, witzig. Okay, echt im Café Moskau, ja cool. Sag mal, und du hast gerade schon gesagt, dass du da im Studio praktisch eingeschlossen warst und Studio ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, weil du machst ja glücklicherweise immer noch Musik. Und was mich und auch die Hörer des Podcasts brennend interessiert, ist immer so, wie sieht's aus in den Studios der einzelnen Künstler? Womit arbeiten die? Und ich dachte, weil jetzt, ich kann ja nicht reingucken bei dir, was du da Tolles stehen hast, aber vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was so deine Geräte sind, mit denen du heute gerne arbeitest. Wie sieht dein Studio aus?
Im Grunde genommen sieht es aus wie ein Innenleben in einem Raumschiff.
Das klingt gut.
Und damit habe ich wahrscheinlich mein Kinderthema auch erfüllt, dass ich eines Tages in einem Raumschiff Welten und Galaxien erleben, erforschen darf. Also ich bin umgeben von Analogtechnik, arbeite viel mit sehr alten Sachen. Also zum Beispiel nehme ich noch jedes Stück auf einer richtigen Bandmaschine auf. Ich habe so eine Studer A80. Ganz viele analoge Klangbearbeitungstools, auch natürlich Synthesizer, aber ich bin vor allem so ein totaler Klangfreak. Klang ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil der Komposition und der Klang und seine Struktur und seine Textur ist für mich sehr, sehr wichtig. Deswegen tue ich da sehr viel Fokus drauf legen.
Und welcher Synthesizer klingt dann zum Beispiel richtig toll, wenn du sagst, du hast auch einige, mit denen du arbeitest?
Ja, also so über diese ganzen Jahre, natürlich habe ich immer noch meine TB-303, die ja einen Großteil meines damaligen Repertoires ausgemacht hat, aber so über die Jahre sind so ein paar Synthesizer, die so hängen geblieben sind. Und zum Beispiel einmal der SH-101, was ein ganz simpler Synthesizer ist, aber selbst nach 30 Jahren habe ich totalen Spaß damit. Ein komplexerer Synthesizer wäre jetzt zum Beispiel ein CS-30 von Yamaha, was auch fast so alt ist wie ich.
Du kannst da nicht gerade zufällig reindrücken und dann hört man was, oder? Weil das muss man ja erst alles anstellen.
Muss ich anstellen, ja.
Okay, hätte ja sein können, weil es hätte mich jetzt interessiert, wie das klingt, aber okay.
Das No One Else, das Stück ist praktisch nur CS30.
Ja. Okay, alles klar, cool. Und dann hast du gesagt, dass du so Klangbearbeitungsmaschinen hast. Also was zum Beispiel nutzt man da, um Klang noch, oder was nutzt du, um die Klänge noch weiter zu verfeinern?
Also ich arbeite sehr viel mit verschiedenen analogen Equalizern. Ich habe mir so eine Arbeitsweise für mich entwickelt mit sehr vielen unterschiedlichen Mikrofon-Preamps. Obwohl ich eigentlich fast nichts mit Mikrofonen mache, schicke ich die ganzen Instrumente oder die Klänge nochmal bewusst durch Mikrofon-Vorverstärker, weil ich deren Charakter mag und aufprägen möchte und habe ganz viele verschiedene Kompressoren und habe zum Beispiel auch, das ist auch ganz lustig, ich habe eine AKG BX20E. Das ist eine Hallspirale,
okay.
Hallgerät aus Ende 70er. Das Ding war eigentlich, ich habe letztens noch gesehen, da ist ein kleiner Sticker drauf, Eigentum des ZDF-Radiostudios und mir wurde damals gesagt, dass das benutzt wurde, um in Tatortfolgen Hall zu machen.
Okay, witzig.
Und das Ding ist riesengroß. Es ist so groß wie ein Kühlschrank. Also,
echt? Für ein Hallgerät?
Ja. Für ein Hallgerät,
das ist ja krass. Okay, wie ein Kühlschrank. Jetzt kriege ich gerade so eine Vorstellung, was für Ausmaße dein Studio hat, wenn du sagst, dass schon so ein Hallgerät Kühlschrank groß ist.
Ja, also es ist wirklich wie ein Raumschiff hier.
Mhm,
also
krass.
Ich schicke dir gerne ein Bild.
Ja, das würde mich echt interessieren. Super. Sag mal, aber ich meine, weil heutzutage, es gibt ja auch digital ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ist das für dich dann, das kommt für dich gar nicht in Frage? Du nutzt überhaupt keine digitalen Sounds und Geschichten? Also weil zum Beispiel jetzt so ein Hall, da gibt es ja mittlerweile in Ableton, kannst du irgendwie mit Faltungshall arbeiten und so. Das kommt für dich aber nicht in Frage.
Doch, natürlich. Ich nutze das alles. Ich bin jetzt kein Analog-Guru. Es ist nur, dass ich das habe und nutze. Aber ich liebe natürlich auch, es gibt wahnsinnig tolle Plugins, die analog nicht möglich wären. Also ich such das, was am besten passt. Und für mich hat vieles auch mit dem Workflow zu tun. Also ich mag es halt, Sachen anzufassen und mit einer Maus oder so oder Trackpad. Es fühlt sich halt nie so richtig so an. Und ich bin, wenn ich mit den Hardware-Sachen bin ich oft schneller und ich mag es sehr schnell zu sein. Also ich würde behaupten, 95% aller Titel, die ich bis jetzt gemacht habe, und ich habe über 1000 Titel veröffentlicht angeblich, habe ich an einem Tag gemacht. Also
echt?
Komplett.
Okay.
Manchmal auch 3 oder 4 Titel pro Tag.
Das heißt, wenn du so in Stimmung bist, dann schmeißt du deine Maschinen an und jammst einfach drauf los und hast aber alles so griffbereit und kannst dann einfach intuitiv, auf was du gerade Lust hast, dazu spielen und dann nimmst du einfach alles nochmal auf die, wie du gesagt hast am Anfang, auf die Bandmaschine mit auf, oder?
Genau.
Hast du da mehrere Spuren dann auch? Ah, okay. Aber musst du das richtig noch...
Also die Bandmaschine, die kriegt praktisch ja nur die Stereosumme. Die Bandmaschine ist praktisch wie ein großes Plugin, weil ich auch wiederum die Textur und den Klang von der Bandmaschine mag. Schneiden mache ich natürlich alles in... Also ich arbeite mit Logic. Schneiden tue ich natürlich alles im Rechner. Aber
das wäre jetzt meine Frage so gewesen. Ich habe schon gedacht, du sitzt dann da und schneidest so Bänder auseinander und klebst sie wieder zusammen.
Nee,
so.
Okay. Als Effekt kann man das mal machen, aber nee, das ist ja nicht. Es wäre jetzt nicht so sinnvoll.
Ja auch so verschiedene Ansätze zum Musik machen. Spielt da Konzept irgendwie auch eine Rolle? Hast du manchmal irgendwie so vorher schon irgendwelche Sachen im Kopf, die du dann ausprobierst? Oder ist das eher wirklich so ein rein intuitives Drauf-Losspielen? Oder gibt es da auch unterschiedliche Ansätze?
Also ich habe eigentlich schon ein Konzept. Ich empfinde, dass meine Musik oder ich empfinde mich als Musiker eher so, dass ich ein Geschichtenerzähler bin. Und jedes Musikstück erzählt eine kleine Szene in einem... Ich vergleiche das immer, wenn ich versuche, Leuten zu erklären, was ich da tue. Ein Titel wäre jetzt eine Szene in einem Theaterstück. Und du hast da eine Bühne und dann hast du die Schauspieler, aber dann hast du die Requisiten und dann hast du die Deko. Und ich versuche, diese Szene so gut wie möglich darzustellen. Und diese Szene sind letztendlich Gefühlsbilder. Also ich habe ein Bild mit einem Gefühl und versuche, dass die Musik mir dieses Gefühl spiegelt. Also ich rede praktisch mit meiner Musik in mir drin und ich frage das Stück dann halt, was brauchst du von mir? Wie können wir das zusammen hier hinbekommen, dass das so wird, wie ich mir wünsche, dass sich das anfühlt. Ich bin eher so ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Eigentlich, obwohl ich so total ein Technik-Freak bin, bin ich eigentlich überhaupt gar nicht Technik-Freak. Also das alles sind für mich nur Hilfen, um dieses Emotionale empfinden zu können. Und das möglichst intensiv.
Okay, cool. Das erklärt eigentlich auch schon, also jetzt diese Ansatzweise, das wusste ich ja nicht, dass du da vorher so emotionale Bilder hast, die du versuchst dann musikalisch umzusetzen. Aber das beantwortet dann schon fast so die nächste Frage, die ich auch noch gehabt hätte, weil du ja auch ja sehr unterschiedliche Musik machst, ne? Angefangen von so Asset-Geschichten, dann später waren es eher so Minimal-Sachen. Mhm. Aber es gibt ja auch Sachen zum Beispiel von dir, die sind eigentlich ja richtig ambient, die sind jetzt überhaupt nicht so 4-to-the-4 und Kick-Ass-mäßig, sondern echt schöne Ambient-Flächen. Also das ist dann auch wahrscheinlich, hat dann mit deiner jeweils emotionalen Verfassung zu tun, was da am Ende rauskommt. Oder ist es eher so, dass du denkst, ach, jetzt wäre aber mal wieder Zeit für ein Ambient-Album? Oder?
Da ist, glaube ich, gar kein Konzept. Für mich gibt es eigentlich nur zwei Musikstile. Es gibt Musik, die mich berührt und Musik, die mich nicht berührt. Mhm. Und ich mache gar nicht die Unterscheidung in verschiedenen Stilistiken. Ich gehe da wirklich rein nach Gefühl. Und wenn ich Lust habe, mich in Sound, in Klängen zu verlieren, dann mache ich halt mehr klangbasierte Musik. Und wenn ich Lust habe, die große Keule rauszuholen, weil ich die Leute verprügeln möchte, dann mache ich halt harten Techno.
Okay, verstehe. Sag mal, wenn du sagst so, es gibt Musik, die dich berührt und Musik, die dich nicht berührt. Mhm. Was gibt es irgendeine Musik oder irgendein Stück, wo du gesagt hast, also das ist seit Jahren, das hat, ist so tief reingegangen und das berührt mich immer noch so sehr. Also irgendwas jetzt nicht von deiner eigenen Musik, sondern irgendwas von außen, was jetzt auch gar nicht unbedingt, wenn du sagst, Genre und Stile sind eh egal, muss auch gar nichts Technoides sein, aber gibt es irgendeine Musik, die dich ganz tief erfasst?
Ja, also gibt es natürlich ganz viel. Und da könnte ich jetzt diesen Sprung zurück zu diesem Moment machen, wo ich 9 Jahre alt war, weil ich nämlich später rausgefunden habe, was das eigentlich war, was ich damals gehört habe.
Okay, das war, was war es denn?
Karl-Heinz Stockhausen, Kontakte.
Okay, krass. Okay, das ist natürlich für einen 9-Jährigen harter Tobak.
Ganz genau. Und ich finde das heute immer noch, wenn ich das höre, der totale Wahnsinn. Also ist ganz lustig. Ich versuche selbst auch oft rauszufinden, wo kommen diese Strömungen her, die da in mir sind. Und ich bin ja als Kind der 80er aufgewachsen mit 80er Musik, also auch Italo Disco und so Synthpop und so. Aber ist eben dann später diese experimentelle Musik, die hat irgendwie jedes Mal, wenn ich dem begegnet bin, hat mich das viel, viel mehr erfasst.
Als jetzt so ein Jean-Michel Jarre.
Genau. Also im Grunde genommen bin ich ein Remix von Frankie Goes to Hollywood und Karl-Heinz Stockhausen.
Das ist ein schönes Bild, das gefällt mir. Du bist ja auch mit Marte Garlick schon ganz, ganz lange befreundet. Wie ist deine Connection zu Marte? Wo habt ihr euch kennengelernt und was verbindet euch?
Wir kennen uns natürlich schon seit den Frühtagen vom Warehouse Club in Köln.
Also auch noch aus Köln schon.
Genau. Und als ich ihn kennengelernt habe, war es eher so, dass er hat damals kommerzielle Musik gespielt im Warehouse als DJ. Und ich fand das total scheiße.
Echt?
Ich fand diese Musik.
Witzig.
Aber er fand meine Musik wiederum total toll und hat mir das dann irgendwann gesagt. Wir haben uns dann mal im Club im Flur unterhalten und haben festgestellt, dass wir uns eigentlich super verstehen und sind dann richtig, richtig gute Freunde geworden.
Super.
Und das Lustige jetzt zu Native Instruments ist, dass er war ja dann Viva-Moderator und das Ganze und war ja dann sehr im Mittelpunkt.
Genau, ah ja, stimmt, das hatte ich voll vergessen.
Und irgendwann wollte er das nicht mehr alles machen und er wollte sein Leben unbedingt verändern und wir beide waren sehr, sehr so in diese Technologie-Sache drin. Habe ich irgendwann eine Anzeige gesehen war das Keyboards oder sowas, dass Native Instruments jemanden sucht für PR und Presse- und Artist-Kontakte. Und dann habe ich dem Marte damals gesagt, hey, du findest doch Berlin super und du willst doch endlich dein Leben verändern. Bewerb dich da, probier das. Ja, und der ist dann dahin und die haben ihn genommen und weil Marte halt schon immer super kreativ und an abgefahrene Ideen hatte und schon nach vorne gedacht hat, hat sich daraus ja sein Leben entwickelt. Das ist toll. Und wir sind immer noch gut befreundet, ja.
Okay, cool.
Und ich freue mich auch darüber. Also.
Aber du hast doch zwischendurch, du hast auch mal kurzzeitig für Native Instrument als Sounddesigner gearbeitet, oder?
Ja, immer wieder. Also ich habe weil wegen Marte natürlich dann da eine direkte Connection gehabt und die haben mich halt immer wieder gefragt und habe über die Jahre schon einiges gemacht und bin sogar gerade dabei, wieder was zu machen. Also für das neue Machine wollen die von mir so ein Rob Acid Pack haben. Das mache ich gerade sogar.
Okay, das ist ja cool. Okay, super. Ja, da werden sich sicher einige freuen auf das Rob Acid Paket. ist eigentlich auch ein guter Stichpunkt nochmal, Rob Acid, weil du hast ja, ich weiß nicht, du hast so wahnsinnig viele verschiedene Künstlernamen gehabt.
Ja, das stimmt.
Und ich habe mich gefragt, also oder warum? Ist das so Absicht gewesen oder brauchtest du dann jeweils für unterschiedliche Musiken unterschiedliche Namen? Ich meine, okay, Rob Acid oder Department of Dance oder so, das kann man ja noch nachvollziehen. Aber dann jetzt bei so Namen wie Tannenhof oder Pumpgun Pro, da wusste ich dann auch nicht mehr so richtig.
Also das Ganze hat natürlich damit zu tun, dass ich extremst produktiv war und wirklich viel Musik hatte. Und die eben, da ich keine Stilgrenzen hatte und dauernd immer was anderes gemacht habe noch, war das für die Label total schwer. Was machen wir damit? Wir können ja nicht, also damals war das halt irgendwie ganz schwer. Man musste so alles richtig voneinander trennen. Und ich konnte nicht jede Woche eine neue Rob Acid machen. Also ich habe zum Beispiel das Label, mein erstes Label, Junk Food Records, alle Artists, die darauf released haben, waren ja ich.
Okay, das war's alles du. Okay.
Ja, weil,
ja, cool.
So konnte ich dann halt produktiv bleiben und einfach immer weiter Musik machen und musste nicht so sehr. Und erst um 2000 herum oder 2004, ich war dann inzwischen Vater, war ich das ganze Rob Acid-Ding und dieses Verstecken hinter irgendwelchen Pseudonymen, dachte so, ey, das muss einfach nicht mehr sein. Das bist doch alles du. Und da habe ich mich dann entschieden, okay, komm, ich bin der Robert hier und ab jetzt
Robert Babich.
Release ich alles unter Robert Babich und fertig.
Super. Hattest du sozusagen dein Coming Out?
Ja, genau. Das war dann auch ganz, war schon auch eine interessante Zeit, weil für die ganzen Leute war das ja wie ein neuer Artist. Also für mich, ich musste ja meine Karriere, die ich bis dahin aufgebaut habe, praktisch zerschlagen und wieder von vorne anfangen.
Wirklich? Ist es nicht so, dass man eigentlich, also weil ich meine, du hast ja ein starkes Fundament, aber du musstest wirklich nochmal so, oder auch so, um dich soundtechnisch neu zu definieren, oder wie meinst du das? Du musstest es ganz neu aufbauen, weil du hattest ja deine Fans und so.
Ich wollte Veränderungen haben. Um 2000 herum war ja Techno so, dass damals dieser Begriff Schranz irgendwie alles eingenommen hat. Und weil, was dann halt nur Musik war mit Drums und irgendwie Geschepper. Und ich fühlte mich da so deplatziert. Ich fand das irgendwie ganz geil für 10 Minuten, aber danach wollte ich bitte irgendwelche anderen Sachen hören. Irgendwie, ich mochte die Vielfalt schon immer. Und ich fand das ganz schwierig. Und dann dachte ich mir, nee, mach doch einfach was komplett anderes. Und da habe ich dann eben als Robert Babich wirklich versucht, mich einfach neu zu finden. Und zwar natürlich alles, was ich gelernt habe, aber irgendwie dann neu zu finden. Und der Rob Acid ist ja immer noch in mir drin. Also man hört es schon, aber es ist einfach weiterentwickelt.
Das heißt, Robert Babich hat mehr experimentellere Freiheiten als Rob Acid, kann man das sagen?
Ja, also die ersten Robert Babich-Alben, wenn du mal nachschaust, die gibt's leider auch, glaube ich, nicht wirklich digital, waren auf Mill Plateau und waren experimentelle elektronische Musik. Also es waren wirklich mehr Sound-Experimente. Und dann erst später kam, dass ich ja da irgendwo so einen Weg gefunden habe in so einen melodischen, groovigen Sound, wo ich dann erstmal von meinen ganzen Rob Acid-Fans zu hören bekommen habe, dass ich jetzt Mädchenmusik mache.
Na und?
Da meinte ich auch, eben, na und? Bei mir tanzen dann zumindest die Mädchen.
Ja, genau, das ist doch gut. Und wenn die tanzen, dauert es nicht lang, dann kommen die Jungs nämlich auch. So funktioniert das doch.
Dann kommen die Jungs auch. Ganz genau, ja, cool. So ist es. Und bei den Techno-Gigs waren dann nur so schlecht gelaunte Jungs, die wahrscheinlich etwas toxisch unterwegs waren. Und ja, ich mochte die Veränderung. Ja, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich ja selbst Vater geworden bin und auch jetzt erst verstanden habe, dass zum Beispiel für mich war Rob Acid oder dieser Inbegriff, das war für mich wie, als ich gespielt habe, war das so, als würde ich versuchen, mit einem Flammenwerfer die Tanzfläche in Brand zu stecken und wirklich alles zu vernichten durch Klänge. Also es war wie so ein Sturm. Damals war Rob Acid war auch gleichbedeutend mit Ohrenschmerzen. So. Und während jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt als Robert Babitsch spiele, habe ich eher das Konzept, dass ich ein Captain bin auf einem Schiff und die Menschen auf der Tanzfläche sind meine Crew und wir müssen gemeinsam wilde Abenteuer erleben und ich bin auch verantwortlich für meine Crew und ich möchte sie sicher nach Hause bringen.
Okay, also bist du verantwortungsbewusster geworden. Nicht mehr der Big Destroyer.
So, ja, also keine Flammenwerfer mehr, sondern ja, genau, ich pass auf meine Crew auf.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis zu unserem Sponsor. Dieser Podcast wird unterstützt von Luit. Luit ist ein Mikrofonhersteller aus Österreich. Egal, ob du Audioanfänger oder Profi bist, Luit bietet Mikrofone für Studioaufnahmen, Live-Konzerte und Podcasting. Schau dich einfach mal auf ihrer Website um. www.luit-audio.com www.luit-audio.com.
Dann habe ich eigentlich auch nur noch eine letzte Frage und eigentlich hast du schon fast so ein bisschen in die Richtung jetzt auch gelenkt und zwar, weil du bist ja jetzt seit ganz, ganz vielen Jahren eigentlich so eine Institution auch in der elektronischen Musik und hast auf wahnsinnig vielen Clubs, auf ganz vielen Partys, Events, auf allen riesigen Festivals gespielt, große Erfolge gehabt, kleinere Erfolge und die Frage, die ich mir noch gestellt habe, ist, wenn man so lange so im Geschäft ist und da so viel erlebt hat, was ist dir heute, was ist dir jetzt noch total wichtig?
Ich freue mich immer noch, wenn ich mal wieder eines Tages auf die Bühne darf. Wenn dieses dass ich auch nicht sonderlich mag, vorbei ist. Ich freue mich darüber, also eigentlich sogar sehr, wenn ich Menschen glücklich machen kann auf der Tanzfläche. Und das reicht mir, wenn ich Menschen glücklich machen kann und mit dem, was ich tue, was wirklich ein direkter Zusammenhang ist zu meinem allerersten Gig im Cosmic Orgasm, wo genau dieses Gefühl das Entscheidende war, das ist immer noch in mir. Das ist das, was ich möchte. Das ist gar nicht so entscheidend, ob ich 50.000 Menschen vor mir habe oder nur 10 Leute. Darum geht es gar nicht. Wenn ich Menschen glücklich machen kann, oder sagen wir mal, das Sahnehäubchen auf dem Kuchen ist immer dann, wenn ich es schaffe, beim Spielen die Leute vergessen zu machen, dass sie jetzt gerade hier und jetzt da sind, sondern dass sie komplett in der Musik aufgehen. Und das kann man in den Menschen halt auch sehen. Also für mich aus der Perspektive auf der Bühne, du siehst, wenn die Leute total vergessen, was sie gestern gemacht haben oder was sie morgen vorhaben, sondern komplett hier und jetzt. Ein spiritueller Zustand des Jetztseins, dann bin ich komplett glücklich. Also ich habe auch schon ganz oft vor Glück geheult oder irgendwie, das sind so Momente, die mich wahnsinnig glücklich machen.
Ja, dann hoffen wir mal, dass Robert Babitsch bald wieder den Dancefloor rocken darf und wenn du ihn bis dahin glücklich machen möchtest, dann unterstütze ihn doch einfach, indem du ihm eine seiner Platten abkaufst, ganz egal, ob alt oder neu. Und das gilt natürlich auch für alle anderen Platten von Producern, die gerade aufgrund der Pandemie leider nicht auftreten können. Ja, und mich kannst du auch glücklich machen, zum Beispiel, wenn du mir konstruktives Feedback zu diesem Podcast gibst oder falls du Anregungen hast für neue Kandidaten und Kandidatinnen, dann schick mir doch eine Mail unter info@manuelakrause.de. Das war der Schallwandler, heute mit einem Ohr zu Gast in Malta im Studio bei Robert Babitsch. Schön, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Manuela Krause und ich sage bis zum nächsten Mal. Adios.